Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die 104,6 Radio Free FM mit der Plattform heute um 16 Uhr. Mein Name ist Maximilian Strauß und wir sprechen in der kommenden Stunde über den Weißen Ring, einen Verein, der Menschen hilft. Und ich möchte noch gar nicht so viel im Voraus verraten, wie er das genau tut. Ich begrüße erstmal bei mir im Studio Cecile Behrendt. Herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und dass wir nun in der folgenden Spreche über Sie und Ihren Verein sprechen können.
Ganz vielen Dank. Auch vielen Dank dafür, dass ich hier sein darf.
Sie sind vom Weißen Ring, dem Verein, der was genau macht?
Genau, also ich bin die Außenstellenleitung von der Außenstelle des Weißen Rings hier in Ulm vor Ort. Ich habe jetzt mal die Statistik vom letzten Jahr vor Augen und da ist es so, dass über 5 Millionen Straftaten in Deutschland registriert wurden. Zum Beispiel wurde auch jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Es gibt tausende Überfälle, Vergewaltigungen, Einbrüche und so weiter und so fort. Oft sind die psychischen Folgen viel schwerer als eben die materiellen Schäden. Und deshalb ist eben Opferhilfe wichtig, weil wenn jemand Opfer von so einer Straftat geworden ist, dann fühlen sich die Opfer oft von staatlicher Seite aus nicht richtig beachtet oder beziehungsweise wissen dann gar nicht so richtig, was kann ich tun, was passiert jetzt, wie läuft das Strafverfahren ab, wo kann ich Unterstützung herbekommen, an wen kann ich mich wenden und so weiter und so fort. Und dafür gibt es dann eben den Weißen Ring. Der Weiße Ring ist ein gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und eben zur Verhütung von Straftaten.
Man hat also, ich habe eben schon gehört, deutlich viele Straftaten, die da doch passiert sind. Wissen Sie, ob das in den letzten Jahren zugenommen hat? Wird somit Ihr Verein wichtiger?
Sagen wir es mal so, also statistisch bundesweit muss ich jetzt sagen, bin ich überfragt. Aber für unsere Außenstelle kann ich sagen, dass die Hilfe doch immer häufiger angenommen wird, dass die Nachfrage größer ist und von daher aus der Statistik heraus betrachtet für Ulm nehmen die Straftaten zu, die beim Weißen Ring registriert werden, ja.
Wenn wir an die Anfänge des Weißen Rings vielleicht kurz zurückspringen können, wie hat das denn alles mal angefangen? Wie hat man sich dazu entschieden zu sagen, wir brauchen einen gemeinnützigen Verein, der die Menschen unterstützt, der diese Opferhilfe liefert?
Also es gab in den 70er Jahren, oder die Sendung gibt es auch heute noch, die Sendung XY. Und da hat im Jahr, das müsste 1976 gewesen sein, der Eduard Zimmermann, der damals diese Sendung geleitet hat oder geführt hat, gesagt, wir müssen auch die Opfer unterstützen. Wir haben hier immer nur die Täterseite vertreten oder die eben Unterstützung bekommen, sei es in Form eines Pflichtverteidigers und so weiter und so fort. Oder auch die Presse hat oftmals dann in erster Linie über die Täter berichtet. Das war Grund zur Gründung dieses Vereins. Ja, und mittlerweile gibt es viele, die Zahl weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht aus dem Kopf, wie viele Mitglieder wir haben. Es gibt stille Mitglieder, also die nur Mitglied im Verein sind und durch die Mitgliedsbeiträge eben unterstützen. Und es gibt dann eben noch die ehrenamtlichen Mitglieder, Mitarbeiter, so wie ich es eben auch einer bin, die eben vor Ort auch aktiv helfen und unterstützen.
Das heißt, Sie sind nur ehrenamtliche Leiterin der Außenstelle Ulm-Alb-Donau und machen eigentlich beruflich was ganz anderes.
Richtig, genau. Also für den Weißen Ring bin ich und die anderen 10 Mitarbeiter, die wir noch in der Außenstelle Ulm-Alb-Donau-Kreis haben, arbeiten wir ehrenamtlich und beruflich, hauptberuflich bin ich Rechtsanwältin. Wir haben von den Mitarbeitern, die bei uns mitmachen, sind wirklich die ganz verschiedensten Berufe vertreten. Also jetzt bei mir Rechtsanwältin, wir haben eine Polizeibeamten mit dabei, wir haben eine Diplompsychologin mit dabei, aus dem sozialen Bereich sind Mitarbeiter mit dabei, wir haben Arzt dabei aus dem medizinischen Bereich, also wirklich aus den ganz verschiedensten Bereichen, so dass wir, wenn wir dann einen Fall betreuen und uns dann miteinander besprechen, wie man denn helfen kann, wirklich die unterschiedlichsten Blickwinkel quasi haben kann, um eben wirklich so gut wie möglich zu unterstützen.
Gibt es dann da ein ganz besonderes Zusammenspiel, wenn Sie so sagen, die verschiedenen Blickwinkel, wie bringen zum Beispiel, Sie haben jetzt einen Polizist aufgezählt, Sie haben einen Arzt, einen Mediziner aufgezählt, Sie sind Rechtsanwältin. Wie fungieren, sage ich mal, dieses Team am Ende zusammen, um diese verschiedenen Perspektiven, die dann auf den Fall kommen, zusammenspielen?
Mhm. Wenn jemand Opfer von der Straftat geworden ist, dann ist es also meistens so, oder ganz oft so, dass die noch gar keine Erfahrung hatten mit Polizei, mit Staatsanwaltschaft, mit wie geht's jetzt weiter, was kommt auf mich zu? Und da ist es ganz gut, wenn man sich dann wirklich beraten kann. Also zum Beispiel, wenn eine Tat noch ganz frisch ist, da kann eben derjenige, der bei der Polizei arbeitet, wirklich ganz gut berichten, okay, damit kannst du jetzt rechnen, so und so sind die Vorgänge, das und das wird jetzt noch passieren. Ich kann zum Beispiel in rechtlicher Hinsicht, das wird vom Weißen Ring auch erwartet, dass im Endeffekt jeder ehrenamtliche Mitarbeiter das ehrenamtlich mit einbringt, was er eben beruflich gelernt hat. Und so ist es eben bei mir, dass ich eben rechtliche Beratungen quasi ehrenamtlich für die Opfer, die sich an uns wenden, geben kann. Unsere Psychologin, die wir noch mit dabei haben, die hat natürlich ganz besondere Kontakte in den Bereichen zu den Therapeuten, dass sie da eben ganz gut vermitteln kann oder auch ganz genau weiß, okay, welcher Therapeut ist jetzt hier in dem Fall derjenige, den man empfehlen kann oder der am besten unterstützen kann. Und so weiter und so fort. Wir haben noch eine Mitarbeiterin auch aus dem sozialen Bereich, die eben ganz gut darüber Kenntnisse hat, wo man welche Hilfen beantragen kann, zum Beispiel, ne? Wohngeld oder die sich im Bereich Hartz IV oder was jetzt eben Bürgergeld ist, ganz gut auskennt, wo es eben oder auch Kontakte zum Ausländeramt gibt und so weiter und so fort. Genau, und da ist es eben wirklich ganz gut, ganz praktisch, ganz hilfreich, wenn wir dann in unseren Mitarbeitertreffen, die wir regelmäßig haben, zusammensitzen und dann eben über die Fälle sprechen.
Jetzt machen Sie ja nicht nur die Unterstützung von Kriminalitätsopfern, sondern sagen auch, Sie wollen die Verhinderung von Straftaten. Mhm. Unterstützen, also anstreben. Wie kann der Weiße Ring dazu beitragen, dass Straftaten verhindert werden, dass weniger begangen werden?
Also zum Beispiel, der Weiße Ring ist nicht nur tätig, um Opfer zu unterstützen oder Menschen, die schon Opfer geworden sind, sondern er wird auch präventiv tätig. Ich weiß noch, wir in der Außenstelle Ulm hatten mal vor Jahren so ein Projekt, dass wir in Schulen gegangen sind und einfach aufgeklärt haben darüber, was passiert. Das waren damals noch Team Ulm-Zeiten, heutzutage wird es Instagram sein oder TikTok oder Facebook, wo man eben angeschrieben wird. Ja, wie man sich da eben schützen kann oder dass man da eben nicht zu vertrauensselig sein sollte, weil wir hatten da auch damals einen Fall, da hat sich halt ein älterer Mann oder zumindest ein erwachsener Mann als Jugendlicher ausgegeben, als Teenie ausgegeben und hat sich dann da mit den Mädels getroffen oder wollte dann irgendwelche Fotos von denen haben, ne? Und oder da gibt's Erpressungen dann auch von wegen, wenn es dann geklappt hat mit den Fotos, ich zeig diese Fotos deinen ganzen Freunden in der Kontaktliste oder ich weiß jetzt, wo du wohnst und ich sag das deinen Eltern und du kannst es aber verhindern, indem du dich mit mir triffst und dieses und jenes für mich eben tust. Und das war, ist nach wie vor immer noch sehr aktuell, das Thema. Und da sind wir dann eben in die Schulen gegangen und haben da in Klassen darüber aufgeklärt, dass da einfach so ein bisschen mehr das Ausrufe oder das Warnzeichen kommt, wenn eben sowas passiert, dass man denkt, halt, stopp, da ist irgendwas nicht in Ordnung, das habe ich schon mal gehört. An der Stelle frage ich, wende ich mich vielleicht doch mal kurz an meine Lehrerin oder an meine Eltern.
Also interessant, dass gerade dieser Fall, dass Ältere sich als Jüngere im digitalen Bereich ausgeben und da versuchen, an junge Mädels zum Beispiel heranzukommen, dass der Fall eigentlich schon so lange existiert. Man könnte ja meinen, dass es erst ein Thema geworden ist, wo Facebook und Co., Instagram hatten sie gerade eben aufgezählt, oder TikTok, als das TikTok ist ja zum Beispiel auch was eher Neues, dass es erst ein Thema ist, das in den letzten Jahren verstärkt aufgekommen ist, aber dass es dann so weit zurückgeht, dass schon vor Jahren das ein Thema war, das in Schulen präventiv behandelt wurde, dass dort den Schülerinnen und Schülern gesagt wurde, im Moment, wenn da entsprechende Anfragen kommen, geht entsprechend vorsichtig damit um, seid sensibel, sprecht mit Lehrkräften, sprecht mit euren Eltern, um da wirklich nicht irgendwo in die Falle zu tappen.
Ja, genau so ist es. Ich kann jetzt gerade gar nicht mehr sagen, aber das muss so Ende der, also es ist bestimmt jetzt schon 10-12 Jahre her, wo wir diese Präventionsmaßnahmen in den Schulen gemacht haben.
Umso besser natürlich, wenn dann die Präventionsmaßnahmen auch entsprechend wirken und die Schülerinnen und Schüler dadurch unterstützt sind, solche Tipps natürlich dann auch zu beherzigen und vor möglichen kriminellen Machenschaften geschützt bleiben.
Dann fällt mir auch noch eine Aktion ein, die wir hatten, das gab so eine Aktion im Rahmen der Aufklärung für die älteren Bürger in Bezug auf den Enkeltrick oder auch in Bezug auf falscher Polizeibeamter, die Fälle des falschen Polizeibeamten, für die, die es nicht wissen. Beim falschen Polizeibeamten, bei den Fällen ist es so, dass eben jemand sich als Polizist ausgibt, Anrufe tätigt. Oft ist es so, dass da tatsächlich die 110 dann im Display steht, obwohl die meisten eigentlich auch wissen, dass die Polizei niemals mit 110 anruft, sondern immer in der Regel mit einer örtlichen Vorwahl. Aber viele wissen es nicht oder sind dann in dem Bereich dann oder in dieser Situation dann auch so aufgeregt, dass sie es dann nicht erkennen oder dass eben nicht als denen das nicht als komisch vorkommt, dass es eben dann diese Anrufe gibt, die geben sich als Polizeibeamter aus und sagen, ja, ihr Geld, was sie auf der Bank haben, ist in Gefahr oder auch das Geld, was sie zu Hause gebunkert haben. Wir haben Erkenntnisse dahingehend, dass sie quasi als nächstes auf der Liste der Verbrecher stehen und wir unterstützen sie dabei, wir wollen sie einfach nur schützen, wir wollen ihr Geld schützen und dann werden die dann eben so unter Druck gesetzt oder der gute Glauben eben der Bürger ausgenutzt, dass eben das Geld herausgegeben wird oder auch Enkeltrick, dass man sich eben als bei älteren Bürgern als Enkel ausgibt und dann wirklich die nicht Unwissenheit oder Unbeholfenheit der älteren Menschen dann eben ausnutzt, um dann eben auch an das Geld zu kommen. Ich hatte mal ein Beispiel auch, da wurde meine Oma angerufen, die war damals 87 Jahre alt und die haben sie dann angerufen und sie ist dann auch ans Telefon gegangen und haben sie auch als Polizei vorgestellt und ihre Tochter hat gerade einen Verkehrsunfall gehabt. Sie hat hier eine Frau umgefahren, die ist jetzt tot. Wir müssen ihre Tochter sofort mitnehmen. Die einzige Möglichkeit wäre, ihr jetzt die Haft zu ersparen, wenn sie eine Kaution von mehreren tausend Euro sofort quasi hinterlegen würde. Und das ist der einzige Weg. Man hörte dann, meine Oma beschrieb das dann auch so, dass man im Hintergrund dann so Schreie hörte und Weinen. Und sie hat aber irgendwie, also sie hat tatsächlich in dem Moment nicht gedacht, dass sie ausgetrickst wird. Aber irgendwie hat Oma schon immer viel gefragt und wollte viel wissen und hat dann eben nachgefragt, wo genau war denn der Unfall? Und so weit kann sie doch noch gar nicht weg gewesen sein. Und also es kam ihr irgendwie so ein bisschen komisch vor. Und man hat ihr dann tatsächlich auch ihre Tochter gegeben ans Telefon, aber die Stimme war halt so verzerrt, dadurch, dass es eben so ein Geschrei war und so ein Geweine, konnte man die Stimme dann auch nicht richtig identifizieren. Und aber wo es dann um das Geld ging, da hat sie dann gedacht, das stimmt was nicht, das ist nicht richtig. Und sie muss jetzt erst noch jemand anderen anrufen, bevor sie das kann sie jetzt nicht allein entscheiden. Und so kam das dann im Endeffekt raus, dass es auch ein Trick war, auf den sie glücklicherweise nicht reingefallen ist. Aber es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele, die auf solche Tricks, und da gibt's noch ganz verschiedene Varianten, wo man versucht, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen oder herauszutricksen.
Also ich denke, es kommt da auch wirklich drauf an, in welchem Moment man diese Menschen erwischt, in was für einer Situation, ob sie eher in einer ruhigen Situation gerade sind oder abgelenkt durch eine andere Tätigkeit, und dann werden sie da rausgerissen, werden angerufen und man erwischt sie, wie man so schön sagt, auf einem komplett falschen Fuß, und dann sind sie da glaubhafter und glauben natürlich auch die entsprechende Geschichte. Ja, und da hilft ein gesundes Misstrauen, entsprechend auch nachzufragen, wie es ihre Oma getan hat, und dann eben dort wirklich so weit ins Misstrauen oder ins Zweifeln zu kommen, dass man dann vor den entscheidenden Schritten, die die Täter eigentlich gerne hätten, dann natürlich zurückschreckt und sagt, nee, also das muss ich nochmal nachdenken, nochmal mit jemand anderem sprechen und sich dann ein Stück weit selber davon vorschützt. Das gelingt nicht jedem, das gelingen oft nur wenigen, und es gibt noch viele weitere Fälle, wie man relativ schnell ungewollt zum Opfer werden kann. Und welche Fälle das sind, das sprechen wir hier in der Plattform.
Ohne Musik geht ja beim Radio recht wenig. Dass man aber auch mit hohem Wortanteil sehr, sehr gut Sendung fahren kann, ich finde, das beweisen wir hier bei Radio Free FM wie kein anderes Radio hier im Alb-Donau-Kreis. Wenn du da draußen, ja, genau du, ein Thema hast, über das gesprochen werden muss, dann schreib doch direkt eine Mail an plattform@freefm.de, denn in unserer Sendungsreihe Plattform bringst du die Themen mit und wir geben dir einen Moderator oder eine Moderatorin an die Hand. Alle Infos dazu, die gibt's auf freefm.de/mitmachen.
Ich glaube, sie können mir da erstmal einige Fälle aufzählen, beziehungsweise einige Arten von Tricks, wie es die Täter versuchen überhaupt.
An die Gelder heranzukommen, ja. Genau, also wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, zum Beispiel eben die Fälle mit dem falschen Polizeibeamten oder Enkeltrick. Gerade heute hatte ich selbst auch eine Nachricht auf dem Handy. Da steht, hallo Mama/Papa, ich habe leider mein Handy verloren oder beziehungsweise zerstört. Das ist jetzt meine neue Telefonnummer. Und kannst du dich bitte melden bei mir per WhatsApp. Und jetzt weiß ich das natürlich, dass das ein ganz, und ich denke, mittlerweile wissen es auch ziemlich viele, dass das auch ein Trick ist, um dann hinterher sagen zu können, du, ich habe hier die und die Rechnung, die muss ganz dringend noch überwiesen werden, weil ich, mein Online-Banking ist ja jetzt aufgrund des neuen Handys, was ich jetzt habe, noch nicht eingerichtet, und das muss ganz schnell bezahlt werden, sonst muss ich Strafzinsen, was weiß ich was zahlen, und dann übernehmen das eben Mama und Papa und überweisen da oder nehmen da Überweisungen vor. Also das ist auch so ein ganz typischer Fall. Wir haben noch Romance-Scamming-Fälle. Da ist es so, das ist so die Liebe übers Internet. Viele suchen oder versuchen ihr Glück oder einen Partner, eine Partnerin übers Internet zu finden. Und da sind auch viele unterwegs, die eben das ausnutzen oder da die Gutgläubigkeit der Menschen ausnutzen. ausnutzen und oder der Suchenden ausnutzen und sich da dann auch das Vertrauen im Laufe der Zeit erschleichen, um dann eben nach Geldern zu fragen, sei es für die wichtige Operation der Mutter, wo die sonst erblindet und da jetzt eben nur mit sofortigen 4.000 Euro geholfen werden kann. Oder sei es, dass man eben selbst in Not geraten sei oder der Flughafen jetzt gesperrt wurde und man erst dieses und jenes, also wenn dann das erste Treffen zum Beispiel ansteht, dass man eben sagt, jetzt ich stecke hier auf dem Flughafen fest und du kannst mir, aber wenn du mir das und das auslegst oder so, dann habe ich die Möglichkeit, dann bin ich in 10 Stunden bei dir und solche Geschichten. Also da gehört man wirklich die unterschiedlichsten Geschichten, wie die Menschen dazu dann überredet werden oder versucht, überredet zu werden, Gelder zu geben. Und wie gesagt, oft sind sie auch erfolgreich. Ne? Wir betreuen aber auch andere Fälle, also nicht nur solche Betrügereien, sondern wir haben auch oft Fälle, wo die Menschen eben zur Beratung sich an uns wenden, in den Fällen von Stalking oder häusliche Gewalt, wenn sowohl Frauen als auch Männer häusliche Gewalt zu Hause erleben, wie kommen sie da raus, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Hilfsmöglichkeiten, wie geht man am besten vor, weil oft ist es ja so, dass es dann zum Beispiel, nehmen wir mal das klassische Beispiel, die Ehefrau ist zu Hause mit den 2 Kindern, geht selbst nicht arbeiten, der Mann ist der Alleinverdiener, sie selbst hat auch kein Geld und wie soll sie sich jetzt aus dieser Notlage heraus selber retten können? Das ist eben die Frage. Oder wie kann sie da rauskommen aus dieser Situation? Und da ist es eben so, dass man sich eben an uns wenden kann. Wir helfen dann zum Beispiel, indem wir unser Netzwerk nutzen. Frauen helfen Frauen. Wir können an zum Beispiel Frauen helfen Frauen oder wir können an die Frauenhäuser, die hier vor Ort vorhanden sind, verweisen oder da den Kontakt eben herstellen. In finanzieller Hinsicht ist es so, dass wir, also wir sind nicht nur beratend tätig, sondern wir können auch finanziell unterstützen. Zum Beispiel hatten wir es auch schon oft, dass die Frauen dann eben in der Nacht- und Nebelaktion geflüchtet sind, dann gar kein Geld hatten. Da können wir dann mit so einer Soforthilfe von 300 Euro eben zur Überbrückung unterstützen. So lange, bis dann eben Gelder bei den Behörden beantragt werden können, zum Beispiel Hartz IV oder das jetzige Bürgergeld eben, oder Wohngeld beantragen oder bei der Wohnungssuche noch mit unterstützen. Umzugshilfe in finanzieller Form können wir eben leisten, dass eben neue Möbel gekauft werden können und so weiter und so fort. Weitere Fälle, was auch ganz oft bei uns oder häufig vorkommt, das sind so Sexualdelikte in Form von Vergewaltigung oder auch sexueller Missbrauch. Einerseits Fälle, die gerade aktuell passiert sind, andererseits aber wenden sich auch Opfer an uns, die eben vor Jahren zum Beispiel Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind, sei es durch Familienmitglieder, sei es, keine Ahnung, in der Schule, durch einen Mitschüler und so weiter und so fort, und die sich zum Anfang eben nicht getraut haben oder in der damaligen Zeit, wo das passiert ist, zur Tatzeit sich eben nicht getraut haben, eine Anzeige zu machen oder auch überhaupt gar nicht wussten, was muss ich jetzt tun, was kann ich jetzt tun. Oder oft ist es auch so, wenn Kinder in Familien groß werden, wo der sexuelle Missbrauch schon recht früh begonnen hat, dass die anfangs gar nicht wissen, dass das gar nicht in Ordnung ist, ne? Dass das eine Straftat ist. Ja, und die können sich dann oder wenden sich dann auch oft an uns, bevor sie sich auch bei der Polizei melden, um einfach mal in Erfahrung zu bringen, was passiert jetzt, was muss ich tun, wie läuft es ab, wie sind die Erfolgsaussichten auch in solchen Fällen und was kommt da auf mich zu? Ne, weil das muss man sich halt schon oft gut über, was heißt gut überlegen, das ist das falsche Wort, oder falsch ausgedrückt, es ist oft ein langer Weg, der dann nach der Anzeige noch kommt. Na, das sind zum Beispiel mehrere Aussagen, zum Beispiel bei der Polizei, wenn es noch Nachfragen gibt, können das schon mal 3 oder 4 Nachvernehmungen werden. Im Bereich der sexuellen Gewalt ist es auch manchmal so, dass oder oft so, dass ein Glaubwürdigkeitsgutachten im Raum steht. Da muss man das dann eben nochmal alles wiederholen, was man erlebt hat, was den Opfern nachvollziehbarerweise auch recht schwer fällt. Dann steht die Gerichtsverhandlung an, wo dann in der Regel auch nochmal erwartet wird oder eben von dem Opfer verlangt wird, nochmal alles haarklein im Detail zu erzählen. Und da vergehen manchmal nicht nur ein halbes Jahr, sondern das können manchmal 3, 4 Jahre sein von der Anzeige, bis es dann eben die Gerichtsverhandlung gibt. Und das ist eben ein recht langer Weg, bei dem wir dann eben begleiten und unterstützen.
Gerade wenn wir bei diesen sexuellen Missbräuchen sind, Sie haben gesagt, dass nicht viele Fälle sind natürlich aktuell, aber es gibt auch viele, die schon zurückliegen, die irgendwo in der Kindheit passiert sind und nach Jahren jetzt auf einmal melden sich die Personen bei Ihnen beim Weißen Ring und sagen, ich denke darüber nach, jetzt entsprechend noch tätig zu werden. Was bewegt diese Menschen? Mit was für Geschichten kommen sie, dass sie sagen, ich kann das nicht länger irgendwo ruhen lassen, ich muss jetzt nach Jahren noch aktiv werden?
Manchmal ist es so, dass denen dann erst bewusst wird oder erst eben, so wie ich es vorher schon sagte, viel später bewusst wird, dass da was passiert ist, was rechtlich gesehen nicht in Ordnung war, was strafrechtlich relevant war. Manchmal ist es auch, und dass die dann eben sagen, so, und das darf nicht sein, das muss ich zur Anzeige bringen. Oft ist es so, also in einem Fall war es so, dass das waren zwei Mädchen, da lag die Tat bestimmt 12 Jahre zurück. Die sagten dann, weil sie dann eben den Täter wieder mit einem anderen jungen Mädchen gesehen haben oder eben gesehen haben, dass der wieder Kontakt zu anderen jungen Mädchen in dem Alter hatte, wo damals die Taten passiert sind, und dass sie dann gesagt haben, nein, also das darf nicht nochmal, das darf sich nicht wiederholen, wir müssen ihn stoppen. Was dann auch tatsächlich gelungen war, ist in diesem Fall. Und das ist der Antrieb. Manchmal ist es auch der Antrieb, dass es eine psychologische Beratung, Betreuung, Therapie gab oder gibt, und im Rahmen dieser Therapie dann eben auch empfohlen wurde, zur Aufarbeitung des Ganzen und zur Verarbeitung des Ganzen eben doch eine Anzeige zu machen. Und oft ist es auch so, dass die einfach nur wollen, dass es entdeckt wird. Manchmal sind die Taten ja dann auch schon verjährt oder die Beweislage ist recht schwierig, weil oft ist es ja so, dass bei diesen Sexualstraftaten, es gibt meistens nur den Täter und das Opfer. Und wenn der Täter dann eben sagt, nein, das stimmt nicht, oder das Ganze lag jahrelang zurück, da hat man ja dann gar keine Beweise mehr, außer eben die Aussage des Opfers. Und da entscheiden sich die Opfer dann manchmal doch, dann trotzdem eine Anzeige zu machen, selbst wenn die Aussichten jetzt nicht so gut sind. Einfach nur, weil sie wollen, dass es entdeckt wird, also dass die Tat aufgedeckt wird, dass es bekannt wird, dass es der Polizei, der Staatsanwaltschaft bekannt wird. Selbst mit der Aussicht, dass es eingestellt wird, weil man es eben nicht, weil die Beweise nicht ausreichen, um das Ganze zur Anklage zu bringen. Aber selbst der Umstand, dass jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist von der Staatsanwaltschaft, dass derjenige jetzt quasi, dass man auf den schaut und sagt, du, dir wird das und das vorgeworfen, das gibt manchmal dann auch schon so ein bisschen, oder das ist manchmal auch der Anlass dafür, dass sie sagen, der soll wenigstens wissen, dass andere drauf schauen und dass die ein Auge darauf haben und dass es bekannt geworden ist und nicht im dunklen Kämmerlein quasi versteckt bleibt.
Das hört sich für mich natürlich überwiegend auch so an, dass es viele jüngere Menschen betrifft, die da eher im Kindesalter Opfer von so einer Straftat werden. Wir haben uns vorher darüber unterhalten, dass man präventativ, dass auch Sie versuchen mit dem Weißen Ring präventativ vorzugehen, in Schulen aktiv schon waren und dort versucht haben, Schülerinnen und Schüler entsprechend auf die Themen zu sensibilisieren, dass sie möglichst nicht dann auf irgendwelche Tricks, auf irgendwelche Machenschaften und Straftaten eben hereinfallen oder deren zum Opfer fallen. Wenn Sie jetzt konkret an diese Fälle mal denken, wo liegt da so der Knackpunkt? Wir haben vorher gerade von Zeiten gesprochen, wo dann über das Internet versucht hat, sich jemand für jünger auszugeben, als er sei. Handelt es sich gerade um solche Taten oder wie groß ist da die Bandbreite? Was sind da so die Möglichkeiten oder die, sag ich mal, die Knackpunkte, wie man in diese Opferrolle gelangt?
Also tatsächlich die Taten, die eben lange zurückliegen, da ist es meistens so, also den Fällen, die wir jetzt bearbeitet haben, dass es da einen familiären Kontakt gab, also sprich eine familiäre Verbindung gab, sprich das war der Vater, das war der Großvater, das war der Bruder, und das sind eben so Punkte, die ja, solange man auch in diesem Familienverband eben drin ist, dass man das dann nicht sagt, also dass die dann eben oft auch erst viel später kommen, wenn sie raus sind aus der Familie, wenn sie ausgezogen sind und so weiter und so fort, also dass da dann eben erst der Mut kommt, da überhaupt gegen die eigene Familie vorzugehen. Und das ist natürlich auch recht schwer, weil, und das ist auch nicht selten, also die Fälle habe ich auch erlebt, dass ich dann, auch wenn es streckenweise erwiesen war, dass dieser sexuelle Missbrauch stattgefunden hat, sich trotzdem die restliche Familie auf die Seite des Täters geschlagen hat, ne? Und dass eben das Opfer quasi ausgestoßen worden ist aus der Familie. Ja, und weil Sie fragten, präventiv, da sind dann tatsächlich die Schulen eher gefragt, also dass man oder eben wir auch zu den Schulen hingehen, so wie wir es gemacht haben, dass man einfach die bestimmte Situationen dann eben schildert oder dass man die Kinder dann eben darin bestärkt, zu sagen, wenn Sachen komisch sind, dann eben auch zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Na, und dann einfach die Situation schon mal darstellt. Da haben wir auch so kleine Aufklärungsheftchen, die eben für Kinder gemacht sind, die man dann eben auch an den Schulen verteilen kann oder im Rahmen dieser Präventionsarbeit dann eben an die Kinder verteilen kann oder damit arbeiten kann.
Radio Free FM mit der Plattform Der Weiße Ring e.V. heute zu Gast. Es geht darum, Opferhilfe. Wie kann man Personen, die Opfer einer Straftat geworden sind, unterstützen? Beziehungsweise was gibt's überhaupt alles für Straftaten? Cecile Behrendt hat uns vorhin schon berichtet, den Enkeltrick, sexuelle Straftaten, Raubüberfälle, der falsche Polizist, Roman Scamming. Straftaten haben ganz, ganz vielfältige Gesichter, ganz, ganz vielfältige Auftritte. Und es gilt natürlich darum, diese Menschen zu unterstützen, ihnen eine Anlaufstelle zu bieten, wo sie sich informieren können, was die nächsten Schritte sind, was passiert, wenn sie eine Anzeige machen, wie läuft ein Verfahren ab. Und da einfach jemanden bzw. Frau Behrendt mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich dann ihnen zur Seite stehen und sie dort begleiten durch diesen Prozess. Wir haben viel über sexuellen Missbrauch bzw. über sexuelle Straftaten eben gesprochen, aber das sind natürlich nicht die einzigsten Auftrittsformen, die Straftaten natürlich haben. Es gibt weitere Fälle, den Enkeltrick beispielsweise oder auch andere Fälle, wo sie bereits ihren Klienten helfen konnten.
Genau. Ich möchte aber an dieser Stelle noch mal einen Fall, von einem Fall berichten, der auch zeigt, wie vielfältig die Hilfsmöglichkeiten beim Weißen Ring sind, den ich selber betreut habe. Da habe ich, also ich bin seit 2005 beim Weißen Ring. Das war, glaube ich, auch einer meiner ersten Fälle, die ich betreut habe. Da ging es um eine junge Frau war das. Die hatte eine leichte geistige Behinderung. Und sie arbeitete, also sie war schon ich glaube, sie war schon richtig arbeitstätig und musste morgens um 5 mit dem Fahrrad immer zu ihrer Arbeitsstelle fahren. Und da ist sie dann so ein Feldweg lang gefahren und das ging über Jahre gut. Und bis auf einen Tag, da war es dann eben so, dass sie da überfallen worden ist. Die Ermittlungen haben dann ergeben, dass es wohl darauf hinausgelaufen wäre, dass es einen sexuellen Übergriff hätte geben sollen. Allerdings hatte die junge Frau so viel Kraft gehabt, dass sie den Täter in die Flucht schlagen konnte. Ihr Fahrrad war kaputt und was bei solchen Fällen dann immer viel schwerer wiegt als die körperlichen Verletzungen, die in dem Fall nicht so groß waren, sind eben die seelischen Belastungen aufgrund dieser Tat, was sie da erlebt hat. Und natürlich war es dann für sie schwer, oder da stellte sich dann eben die Frage, wie soll ich weiterhin jetzt morgens um 5 im Dunkeln allein mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Das hat sie sich an dieser Stelle natürlich nicht mehr getraut, wie sich jeder vorstellen kann. Da waren denn die Umstände damals noch so, glücklicherweise, dass der Vater das zunächst beruflich noch übernehmen konnte, sie dann morgens immer zur Arbeit zu fahren. Das hat sich dann aber doch bald herausgestellt, dass das so nicht machbar ist. Also, dass das nicht alltagstauglich ist und dass man da eben eine andere Lösung finden musste. Es war dann so, dass es ein Auto gab. Also sie hätte das Auto in der Familie nutzen können. Allerdings hatte sie keinen Führerschein. Und es gab dann auch Zweifel, wird sie das denn schaffen aufgrund ihrer Lernbehinderung, die sie auch hatte. Schlussendlich haben wir gesagt, das lassen wir auf den Versuch ankommen. Wenn dadurch gewährleistet wird, dass sie dann mit dem Auto zur Arbeit fahren kann, dann wieder selbstständig ist und nicht mehr auf die Hilfe anderer angewiesen ist, versuchen wir ihr doch dabei zu helfen. Und dann war es tatsächlich so, dass wir den Antrag dann bei der Bundesgeschäftsstelle, also unsere Außenstelle, den Antrag bei der Bundesgeschäftsstelle gestellt hat auf Übernahme eines Großteils der Kosten für die Fahrschule. Damals hat noch ein anderer Verein mitgeholfen. Der hat sich dann daran beteiligt und tatsächlich hat der Weiße Ring das bewilligt und sie hat dann fleißig Fahrstuhlstunden nehmen können und ich persönlich habe dann auch mit ihr für die Fahrschule, für die Theorie eben gelernt und dass sie dann auch ja durch die Prüfung kommt und tatsächlich war es dann so, dass ich dann hinterher ein Foto von ihr bekommen habe, wo sie ganz stolz ihren Führerschein drauf zeigt und dann vor dem Auto steht und dann eben ab da wirklich die Möglichkeit hatte, jeden Morgen mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Also Sie sehen, es gibt wirklich die Hilfsmöglichkeiten sind da wirklich sehr breit gefächert. Man sagt, alles, was irgendwie mit der Straftat im Zusammenhang zu bringen ist, wo man da unterstützen kann, wo man da aushelfen kann, wo man da quasi was wieder gut machen kann, da kann der Weiße Ring finanziell unterstützen. Natürlich ist immer Voraussetzung auch, weil der Weiße Ring finanziert sich ja durch Spendengelder, durch Geldbußen, die von Gerichten zugesprochen werden. Oder auch, was ein großer Teil ist, das sind auch Testamente, also Erbschaften, Mitgliedsbeiträge, ich glaube, das hatte ich schon gesagt. Und deshalb geht man mit den Geldern natürlich recht sorgsam um. Und der Weiße Ring möchte eben nur Menschen unterstützen, denen es finanziell eben auch nicht so gut geht. Ne? Also wo dann wirklich die Straftat sich finanziell auswirkt und wirklich dann Löcher reinreißt. Oder wir hatten mal auch einen Fall gehabt, da ging es auch um sexuellen Missbrauch von einem Mädchen. Das waren sogar mehrere Fälle, wo wir das hatten. Wo die Straftaten eben im Kinderzimmer stattgefunden haben oder an einem bestimmten Ort zu Hause, wo man dann einfach gesagt hat, okay, der wird völlig umgestaltet, da wird neu tapeziert, da kommen die ganzen Möbel kommen raus, da kommen neue Möbel rein, dass man dabei dann eben auch unterstützt bei den Malerarbeiten oder sei es eben, dass neue Möbel gekauft werden können oder wir haben auch schon mal beim Umzug selber mitgeholfen, also dass wir da auch tatkräftig mit unterstützt haben, also nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern eben auch tatkräftig mit dabei waren.
Sie hören ja somit eigentlich relativ viele Fälle, die da zu Ihnen kommen, viele verschiedene Straftaten. Hat das über die Zeit, in der Sie sich da so engagiert haben, auch bei Ihnen irgendwelche Eindrücke, irgendwelche Spuren hinterlassen, wo Sie sagen, es gab Fälle, die sind Ihnen vielleicht nicht mehr aus dem Kopf gegangen?
Also tatsächlich muss ich sagen, durch die Arbeit beim Weißen Ring, die ich 2005 begonnen habe, ist mir eigentlich erst bewusst geworden, wie, sage ich es mal jetzt salopp und blauäugig, wie schlecht unsere Welt sein kann und vor allen Dingen auch direkt vor der Haustür. Ne? Ich bin selber in sehr ruhigen und beschützten Verhältnissen aufgewachsen. Also ich bin nie mit irgendwelchen Straftaten in Berührung gekommen. Auch in meinem Freundeskreis kannte ich das eigentlich nicht. Wenn, dann kannte ich das wirklich nur aus dem Fernsehen, aus der Zeitung, aus den Medien. Und die Arbeit hat mir dann eben gezeigt, dass es tatsächlich gar nicht so ist, sondern dass diese Fälle an der Tagesordnung sind. Von daher wurde mein Weltbild dadurch schon stark verändert. Und auch wenn man dann eben mit den Menschen so eng zusammenarbeitet, kann man natürlich auch, bekommt man viele Einblicke hinter die Türen, die man sonst nicht hat, ne, die man sonst nicht bekommt, wo ja die Fassade da ist, wo nach außen hin alles, da ist die Welt in Ordnung, da ahnt oftmals niemand, was eigentlich da sich hinter den Türen abspielt. Da bekommt man eben auch oft Einblicke, die doch sehr einprägsam waren für mich und die mich gerade zum Anfang der Tätigkeit auch, muss ich wirklich sagen, die mir manchmal auch die Tränen in die Augen gejagt haben und ich da aus manchen Besprechungen dann eben auch mit Tränen in den Augen rausgegangen bin. Gerade wenn sie dann sehen, dass es, ich sage jetzt mal ein Beispiel, das war auch eines meiner ersten Fälle, da wurde ein junges Mädchen befragt zu häuslicher oder zu Gewalt eines Vaters ihr gegenüber, nicht nur ihr gegenüber, sondern auch den anderen Geschwistern gegenüber. Ich weiß noch, da hat der Richter sie in der richterlichen Vernehmung gefragt, ob sie denn auch geschlagen wird. Und dann sagte sie, ja klar, werden wir geschlagen. Und dann fragte der Richter weiter, ja, dann auch mit Gegenstand, sagt sie, ja, der hat immer so einen Kinderbaseballschläger gehabt oder dann so einen Holzstab, mit dem er uns geschlagen hat. Oder dann einmal hat er dann eben so einen Schlauch gebastelt, da guckte dann oben so ein Stück Stacheldraht raus und damit hat er uns eben geschlagen. Und das erzählte die das, was mich, also das an sich ist schon schlimm, aber was ich damals richtig schlimm fand, ist, dass das für sie so normal war, dass das für sie gar nichts Außergewöhnliches war, von solchen Dingen zu berichten. Und ich weiß noch, oder vielleicht habe ich es auch nur selber so empfunden, irgendwie war dann wirklich richtig Stille im Raum, da waren ja noch andere Beteiligte bei der Vernehmung mit dabei. Und dann fragte der Richter, ob sie denn dabei auch geblutet habe, wenn sie eben diese Schläge bekommen hat. Und dann sagt sie, ja klar, haben wir da geblutet. Und das war eben wirklich so erschreckend. Wie oft muss man sowas erlebt haben, dass ich sowas als völlig normal darstelle, ne? Oder es gar nicht als erwähnenswert empfinde, wenn ich dann blaue Flecken oder aufgeplatzte Wunden oder blutende Verletzungen eben da habe. Und das sind so Fälle, die begleiten einen, beziehungsweise die vergisst man dann eben auch nicht. Und für solche Fälle, um nochmal kurz auf den Weißen Ring zurückzukommen, wir kriegen natürlich viel Leid mit. Wenn es mal tatsächlich so ist, dass wir wirklich sagen, das beschäftigt uns jetzt wirklich sehr, gibt es auch die Möglichkeit dann von der Bundesgeschäftsstelle, dass wir eine Supervision bekommen, dass man uns dann eben auch dabei unterstützt mit diesen Fällen, dass wir das selber auch gut verarbeiten können. Aber meistens ist es so, dadurch, dass wir untereinander dann auch darüber sprechen, dass wir uns da gegenseitig auch ganz gut stützen und helfen können.
Ist es, sage ich mal, sind es gerade solche Fälle, die einen dann natürlich auch motivieren, weiterzumachen, da dran zu bleiben, weiterhin sich zu engagieren und zu sagen, solche Fälle, die wir müssen dort unterstützen, die sollen aufgeklärt werden, wir möchten die Opfer begleiten durch diesen Prozess der Aufklärung, der gerichtlichen Verfolgung auch, oder
Unbedingt. Also das ist das, was es unbedingt ausmacht. Dass man wirklich das Gefühl hat, helfen zu können. Sei es auf dem Weg zum Gericht, sei es auf dem Weg zur Polizei, die Anzeige zu machen. Man glaubt gar nicht, oder wahrscheinlich können das wirklich nur diejenigen nachvollziehen, die das selber schon mal gemacht haben, was es bedeutet, da eine Strafanzeige zu machen, was es bedeutet, über so intime Dinge auch zu berichten, die Angst zu haben, dass einem nicht geglaubt wird, die Angst zu haben, nicht alles so erzählen zu können, wie es tatsächlich war, dass man Dinge schon vergessen hat und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich eine große Unterstützung für diejenigen, wenn dann jemand einfach mit dabei ist, ne? Wenn man da nicht alleine hin muss, wenn jemand mit dabei ist, der ja mit Tat und Kraft und auch manchmal nur mit der Anwesenheit eben unterstützt und menschlichen Beistand eben gibt. Oder sei es auch wirklich die finanzielle Unterstützung, ne, dass man manchen dann wirklich ermöglicht, ein neues Leben zu beginnen, weg von dem Täter, der zu Hause geschlagen hat, in einer völlig anderen Stadt neu zu beginnen, dass wir da eben die Verbindungen aufzeigen können oder die Wege aufzeigen können, wo kannst du Hilfe bekommen? Ein Beispiel möchte ich auch noch sagen. Das ist auch zeigt auch noch mal, wie breit gefächert die Hilfe ist. Wir haben mal ein Opfer betreut. Die musste dann tatfolgenbedingt für längere Zeit ins Krankenhaus und war dann auch längere Zeit zur Reha. Und während dieser Zeit war ihr Hund eben nicht betreut. Der Täter war in Haft und die junge Frau eben zur Reha über Monate hinweg. Und da haben wir dann eben auch, sie hatte kein Geld gehabt, sie haben wir dann eben auch die Kosten des Tierheimes übernommen, damit sie dann eben ihren Hund dann wieder zurückbekommen konnte. Und das war eben auch toll, wenn man das dann eben sieht, wie man ja unterstützen kann, dass die Leute wieder ein Stück Freude empfinden können, trotz der schlimmen Sachen, die sie erlebt haben.
Er leistet da eigentlich eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Jetzt gibt es bestimmt Menschen, die sagen, Mensch, ich möchte vielleicht dort auch gerne mithelfen. Was sind denn so Voraussetzungen, um bei euch, sage ich mal, solche Opfer unterstützen zu dürfen oder zu können?
Also grundsätzlich Voraussetzung ist, also es kann jeder mitmachen. Wir haben ja die verschiedensten Bereiche, wo man eben mithelfen kann, sei es in der Opferarbeit, sei es in der Prävention. Für die Opferarbeit selber ist grundsätzlich erforderlich, dass ich selber psychisch stabil bin. Und Voraussetzung ist dann eben noch, dass sich so eine Art Grundausbildung, die natürlich der Weiße Ring finanziert, ableisten muss. Also das sind dann zwei Wochenenden, also einmal das Grundseminar und einmal das Aufbauseminar, was eben wirklich verpflichtend ist, wo man eben eine gewisse Grundausbildung bekommt, wie man eben mit solchen Fällen arbeitet oder wie man eben solche Fälle betreut. Und weiterhin ist verpflichtend, dass man dann in der Folge jährlich so eine Fortbildung auch aus den verschiedensten Bereichen eben absolviert. Man investiert seine Zeit, aber die Aufwendung, die man hat, sprich um dahin zu fahren oder die Fortbildung selber, das kostet ja grundsätzlich auch was, das bezahlt eben alles der Weiße Ring. Und natürlich muss man auch ein bisschen Zeit mitbringen. Also der zeitliche Faktor ist ganz unterschiedlich, je nachdem wie die Anfragen sind, ne? Also wir hatten vor Weihnachten eine Zeit, da hatten wir teilweise 3-4 Anrufe am Tag am Telefon und dann gab es wieder eine Zeit, da gab es nur einen Anruf in der ganzen Woche. Und so unterschiedlich ist es dann eben auch, welche Fälle man betreut oder wie viele Fälle man betreut. Das kann sein, dass es 1-2 im Monat sind. Das kann aber auch sein, dass mal ein Vierteljahr gar kein neuer Fall dazukommt. Also von daher, das ist ganz, wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Kann man so pauschal gar nicht sagen. Was wir aber auch immer dazu sagen, weil wir sind eine relativ junge Außenstelle. Also sprich, wir sind alle noch im Vollzeit im Berufsleben. Und da kann man ja natürlich nicht immer so viel viel Zeit aufbringen, dass wir da tatsächlich sagen, jemand, der jetzt sagt, oh, jetzt habe ich gerade eine besonders stressige Zeit im Beruf oder auch familiär ist da jetzt gerade ein bisschen mehr zu tun, ich kann gerade nicht, dass der jederzeit sagen kann, ich nehme mich jetzt mal raus für 1-2 Monate. Und dass er dann eben keine neuen Fälle bekommt. Also das kann man so handeln, insbesondere wenn man so ein Glück hat, wie wir es jetzt haben, dass wir eben 10, 11 Mitarbeiter sind, dass sich das eben auf mehrere Schultern verteilen lässt.
Dann seid ihr auf jeden Fall doch ein paar Leute, die dort tatkräftig unterstützen, den Opfern versuchen zu helfen. Vor dieser Sendung, bin ich ehrlich, kannte ich den Weißen Ring noch nicht und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielen dort draußen so geht, dass sie gar nicht wissen, welche Unterstützung sie bei euch bekommen können. Wir pendeln auf das Ende der Sendung, unserer gemeinsamen Stunde zu. Was würden Sie denn noch den Menschen dort draußen, die vielleicht aktuell oder auch in der Vergangenheit irgendwann mal Opfer von Straftaten geworden sind, was würden Sie diesen Personen raten? Würden Sie ihnen empfehlen, mal den Kontakt zu Ihnen zu suchen?
Unbedingt. Also gerade wenn derjenige damit noch nicht abgeschlossen hat oder das immer wieder aufploppt im Leben, man kann sich ja einfach nur mal beraten lassen. Ne? Beraten lassen, was bedeutet das, so eine Anzeige zu machen, so eine Strafanzeige? Was bedeutet das in diesem Fall? Womit muss derjenige rechnen? Was kommt auf den zu? Ganz grob gesagt, diese Informationen, die kann er von uns bekommen oder wir können vermitteln an Stellen, die diese Informationen geben können, so dass man sich auf jeden Fall ein Bild machen kann, welche Hilfsmöglichkeiten gibt es, was passiert mit mir oder was kommt auf mich zu, wenn ich eine Strafanzeige mache, wie lange dauert das und so weiter und so fort, dass man einfach weiß, dass man einfach informiert ist über die Möglichkeiten, die es gibt.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.
Ohne Musik geht ja beim Radio recht wenig. Dass man aber auch mit hohem Wortanteil sehr, sehr gut Sendung fahren kann. Ich finde, das beweisen wir hier bei Radio FreeFM wie kein anderes Radio hier im Alb-Donau-Kreis. Wenn du da draußen, ja, genau du, ein Thema hast, über das gesprochen werden muss, dann schreib doch direkt eine Mail an plattform@freefm.de. Denn in unserer Sendungsreihe Plattform bringst du die Themen mit und wir geben dir einen Moderator oder eine Moderatorin an die Hand. Alle Infos dazu, die gibt's auf freefm.de/mitmachen.